Ja, ihr Lieben, heute bei mir zu Gast einer der führenden Köpfe der Marketing-Szene in SaaS im deutschsprachigen Raum, der Co-Founder und CEO von Yoyaba, ein Stammgast hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen und viel Spaß mit Tim Rath.
Wenn wir das glauben, dass der Bayer die Power hat, dann können wir uns ja auch darauf verständigen, dass wir quasi die Art und Weise, wie sie auch einkaufen wollen, bedienen müssen. Also wir sind quasi Service Provider für die Bayer. Das ist so die eine Sache, auf der wir uns verständigen müssen. Das nächste wäre dann das, was ich gerade schon angesprochen habe, dass eben Marketing nicht nur für Leads verantwortlich ist, sondern für Pipeline und Revenue und dass das das Nordstern-Ziel eigentlich auch sein sollte. Also wirklich ein Business Impact.
Paid Marketing in 2024. Ist das als SaaS-Founder eine gute Idee oder sind die Kacks mittlerweile so hoch, dass ich da lieber die Finger von lassen sollte? Darüber habe ich gesprochen mit Tim Rath. Nicht nur gesprochen, sondern wir haben einen spannenden Pitch simuliert. Ich war der Co-Founder von einer Softwareunternehmen für ESG-Reporting, Series A-like, und wir haben das erste Mal drüber nachgedacht, Budget in Paid Marketing zu stecken. Tim war bei mir zu Gast und hat gepitcht mit Yoyaba. Ihr werdet ein spannendes Gespräch verfolgen, ihr werdet meine Concerns sehen. Ich habe gefragt, wie die Attribution aussieht, welche Kanäle ich nutzen sollte, wie ich gute Kampagnen aufbaue und welche Rolle Marketing im Zusammenspiel mit Sales übernehmen sollte. Das und noch viele, viele spannende Insights mehr, wie Paid Marketing, Paid Social in 2024 funktionieren sollte, erfahrt ihr von Tim Rath und von mir, Julius Göllner, in den nächsten 45 Minuten. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu einer neuen Folge Artist on Air. Der Sommer ist in vollen Zügen. Und ich hoffe, ihr habt genauso gute Laune wie mein Gast Tim und ich. Tim, guten Morgen.
Guten Morgen, Julius. Ich freue mich mega, heute mal wieder bei dir im Podcast sein zu dürfen.
Mal wieder ist genau richtig. Tim war schon, ich glaube, zweimal bei uns zu Gast. Und wir sprechen heute über Paid Social und eine moderne Performance-Marketing-Strategie. Aber bevor wir das machen, müssen wir natürlich einmal verstehen, Tim, warum bist du der Richtige, darüber zu sprechen? Ich weiß es natürlich und freue mich, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, aber stell dich gern kurz vor, wer bist du und was machst du?
Ja, voll gern. Ich habe es ja sicherlich auch in den anderen Folgen schon ein bisschen erzählt, vielleicht kennen mich ja auch die ein oder andere Person schon, aber am Ende, ich habe mit meinem Dad zusammen tatsächlich Yoyaba gegründet, also es ist sozusagen so ein modernes Family-Business, kann man fast schon sagen, vor jetzt, inzwischen schon knapp 5 Jahren, und es ist eigentlich eine moderne Performance-Marketing- und Demand-Generation-Agentur, speziell eben für B2B-SaaS-Scale-Ups. Wir arbeiten primär mit Unternehmen so zwischen 5 bis 200 Millionen ARR zusammen und kümmern uns eben um die verschiedensten digitalen Kanäle, die wir dann mit integrierten Kampagnen bespielen. Natürlich ein großer Bestandteil davon immer Paid Social, sind auch der größte Advertiser auf LinkedIn im deutschsprachigen Raum und haben da einfach super viele Insights, die wir tagtäglich sammeln über die 60 Accounts im B2B-SaaS-Space, die wir aktuell betreuen, die, denke ich, sehr spannend sind für viele und die ich versuchen werde, heute so gut wie es geht mit dir mal zu besprechen und zu teilen.
Da freue ich mich sehr drauf, Tim, insbesondere weil mein Hintergrund ja so ein bisschen eher im Vertrieb liegt und die Frage natürlich immer kommt, okay, wie kann man vielleicht eine Outbound-Engine unterstützen? Macht es Sinn, vielleicht eine Outbound-Engine zu ersetzen oder mit Performance-Marketing zu starten mit Demand-Gen? Vielleicht lass uns da mal direkt einsteigen, ja? Im Go-to-Market gerade super early stage, dann ist ja schon so, du musst erstmal Product-Market-Fit finden, du musst dein Messaging right bekommen. Da ist aus meiner Perspektive es ja nicht immer sinnvoll, sofort Geld irgendwie in Paid-Marketing-Kanäle zu stecken, weil einfach viele andere Basics noch nicht funktionieren. Jetzt auch mal vielleicht euer ICP dazugenommen. Wann aus deiner Sicht macht es denn überhaupt Sinn, sich mit Paid-Social oder Demand-Gen, bezahlter Demand-Gen zu beschäftigen?
Ja, mega Frage. Ich habe tatsächlich neulich erst mit Mathis dazu auch im Podcast gesprochen, und es ist schon so, dass du ein solides Fundament brauchst, bevor du jetzt wirklich gerade mit Paid Social auch rausgehst und startest. Also zum einen halt ein starkes Product-Market-Fit. Also du solltest auf jeden Fall ein Produkt haben, das bei der Zielgruppe schon angenommen wird, wofür auch schon Kunden für zahlen und dann auch darüber hinaus Message-Market-Fit im besten Fall. Das heißt, ein Messaging, das sich schon bewiesen hat, sodass du nicht quasi eine Kampagne startest, wo du jede Variable neu testen musst. Weil bei Paid Social ist es ja so, du kannst sehr viel testen, ne, aber im besten Fall weißt du, was deine ICPs konkret sind. Das heißt, du lässt die Variable des Targetings weg, sozusagen. Da musst du nicht mehr testen und vom Messaging auch. Das heißt, am Ende kommt es nur noch im besten Fall darauf an, welches kreative Konzept, ja, das dann quasi ein bestimmtes Messaging ausspielt oder vertritt sozusagen, besser performt. Und da willst du eigentlich sein. Du willst nicht auch ein generelles Messaging testen müssen und eine Zielgruppe testen müssen. Dann hast du so viele Variablen, sodass du ewig brauchst und sehr, sehr viel Budget in die Hand nehmen musst, um dann wirklich auch an ein Ergebnis zu kommen, wo du sagen kannst, jetzt lohnt sich der Channel auch mit einem gewissen Return.
Wann würdest du sagen, Tim, ist das konkret erreicht? Also gibt es irgendwelche KPIs, wo ihr sagt, hey, bei unseren Kundengruppen, keine Ahnung, 10 zahlende Kunden, 20 zahlende Kunden und die haben auch schon mal verlängert, ja? Also das heißt sozusagen, da gibt es wirklich auch einen Fit in der Retention. Wie definiert oder wie grenzt ihr euer ICP insbesondere nach unten ab, Tim? Wo sagt ihr klar Nein? Ja. Wo fragt ihr an Ja zu sagen in der Betreuung?
Ja, also ich würde ein bisschen differenzieren zwischen unserem ICP, weil wir schon uns eher auf Scale-Ups fokussieren, die ein bisschen weiter sind, einfach weil wir inzwischen große Teams zur Verfügung stellen und einfach ein gewisses Prozessrad auch insgesamt drehen. Das heißt aber nicht, dass man erst dann mit Paid Social starten kann. Also ich würde schon sagen, du kannst oder solltest auch mit Paid Social starten, sobald du, ich würde sagen, mal mindestens 10 Kunden und eine 500.000, eher 1 Million in ARR auch hast, also als gewisse Grundlage und ein Messaging, das schon sich validiert hat, das funktioniert, wo du weißt, das resoniert mit unserer Zielgruppe. Und dann, und das ist auch super wichtig, eine Website hast, die auch an sich alleine schon performt. Ne? Also Wenn du jetzt eine Website hast, wo du nie irgendwelche Anfragen drüber generierst, obwohl Leute da draufgehen, weil du vielleicht die Website auf anderen Events teilst oder in organischen Posts etc., aber nie daraus irgendwas rauskommt, dann weißt du, die performt nicht, dann würde ich nicht mit Paid Social Live gehen, weil das Ziel ist ja immer, eine gewisse Nachfrage zu generieren durch guten Content, im besten Fall edukativen Content, sodass Leute sagen, ey, das klingt nicht spannend, das ist irgendwie meine Themenwelt, ich möchte mal mehr erfahren, wie das Produkt vielleicht auch helfen kann, ich gucke mir jetzt mal die Website an. Und wenn die Website halt überhaupt nicht dass die gleiche Story dann auch erzählt, die aktuell quasi in der Messaging auch funktioniert und auch so aufgebaut ist, dass es eine moderne Inbound Buying Experience widerspiegelt, dann solltest du erstmal das fixen.
Ja, ihr Lieben, nur noch 8 Wochen bis zum Artist Summit, dann kommt die gesamte deutschsprachige SaaS-Industrie wieder zusammen in Berlin, nicht nur auf dem Artist Summit, aber insbesondere, wir haben vorbereitet für euch 80 Masterclasses und Workshops zu Go-to-Market, zu Wachstumsstrategien, zu kapitaleffizientem Wachstum, Fundraising, Hiring und noch viel, viel mehr, haben für euch die 125 weltbesten SaaS-Investoren auf den Summit geholt, werden über 30 Side-Events in der Berlin SaaS Week rund um den Summit für euch mit unseren Partnern organisieren und ja, sagen an der Stelle erstmal Dankeschön an unsere Ecosystem-Partner PSG und Float. Solltet ihr noch dabei sein wollen, dann wird es jetzt Zeit, eure Reiseplanung zu machen, Hotels zu buchen und euer Ticket zu holen. Wir werden wieder ausverkauft sein auf allen Dimensionen und freuen uns auf eine super, super spannende dritte Veranstaltung, den dritten Artist Summit. Es wird richtig gut. Wir freuen uns, wenn ihr alle dabei seid und hier geht's jetzt erstmal weiter mit dem Podcast. Das ist ein sehr spannender Punkt, Tim. Und wann würdest du denn sagen, eine Website funktioniert? In der Inbound-Strategie gibt es wahrscheinlich irgendwo auf der Website prominent einen Conversion-Funnel auf ein weiterführendes Event. Eine Terminbuchung, eine Registrierungsform wäre jetzt meine Hypothese. Wann würdest du sagen oder wie würdest du sagen, was sind Elemente, die eine moderne B2B-SaaS-Website benötigt, damit ihr sozusagen davor geschaltet eine Demand-Gen-Engine bauen könnt, die dann auch on-site konvertiert?
Ja, also du brauchst natürlich auf jeden Fall irgendeine Demo oder Kontaktpage oder Free-Trial-Page etc., wo man sich natürlich eintragen kann. Und du brauchst natürlich auch die verschiedenen Informationen, die ein Käufer deines Produktes haben möchte, um zu sagen, okay, jetzt will ich es mir mal genauer anschauen. Also im besten Fall versetzt du dich mal in die Lage eines potenziellen Kundens von dir und fragst dich, was muss der eigentlich wissen von jetzt, okay, ich habe vielleicht ein komplettes Problemunbewusstsein, fast schon, bis hin zu, okay, ich will mir das Produkt jetzt mal genauer angucken. Und auch viele Buyer zum Beispiel, um zu sagen, ich will mir ein Produkt genauer angucken, wollen halt erstmal wissen, wo liegt überhaupt die Price Range. Also auch das, würde ich sagen, ist ein wichtiger Bestandteil von der Website. Also nicht einfach nur Talk to Sales, um Pricing zu erfahren, sondern schon mal ein bisschen mehr da auch mitzugeben. Und natürlich dann auch spezifische Use Cases und Case Studies. Also ich glaube, wenn da gar keine vorhanden sind auf der Website, wird es schwierig, da auch Demos einzubuchen. Aber das sind so die Grundpfeiler dafür. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht der absolute Webseiten-Experte, aber das ist einfach das, was wir so beobachten. Gerade bei Accounts auch, was halt schon essentielle Bestandteile sind, dass eine Website auch performt.
Jetzt mal vielleicht etwas außerhalb der Klammer, Tim, wenn Website so relevant ist, damit, sage ich mal, eure Kampagnen auch hinten raus performen, wäre sozusagen Website-Building und Optimierung nicht eigentlich ein gutes Geschäftsfeld für euch?
Ja, wir haben ja auch eine Tochtergesellschaft, die Yoyawa Tech tatsächlich, kennt nur niemand, die sich darum kümmern, aber ich bin eben immer Fan davon, quasi wenig zu tun und nur das zu tun, wo wir halt die Besten sind. Und das ist bei uns eben ganz klar das ganze Demand-Generation-Thema rund um die digitalen Kanäle, die sich außerhalb der Website befinden. Was wir schon machen, ist auch SEO und Content. Also wir optimieren dann auch die Website an sich, aber wir bei Yoyawa selber sind nicht fürs Development und auch Design von Webseiten verantwortlich, sondern wir gucken uns quasi die Experience an, die Kunden erfahren, wenn sie draufkommen, bis zur Demo-Buchung. Und die verschiedenen Conversion Rates auf den verschiedenen Seiten und optimieren das, dass das besser funktioniert. Also das ist dann schon Teil davon, wie du richtig sagst. Aber der ganze Entwicklungsteil, das liegt nicht bei uns in der Yoyawa Agency.
Habe ich verstanden. Okay, ich bin immer ein Freund, Tim, von Fleisch an den Knochen bekommen und in Beispielen denken. Deswegen lass uns doch gerne sozusagen im weiteren Prozess der Folge mal folgenden hypothetischen Case durchspielen. Ich bin Founder eines SaaS-Startups und wir machen ESG-Reporting für deutsche Mittelständler. Die Regulatorik wird anspruchsvoller und alle größeren Firmen müssen ESG-seitig reporten. Wir haben die ersten 20 Kunden. Wir haben eine gute Sales-Led-Engine gebaut, mit der wir aufgrund der Urgency im Markt relativ gut vorankommen und haben unsere Series A auch schon jetzt irgendwie geclosed mit irgendwie 2 Millionen ERA und denken jetzt darüber nach, wie können wir auf unsere ganz gut funktionierende Sales-Led-Engine vielleicht eine Demand-Gen-Engine, eine Paid-Ad-Engine draufsetzen. Und wir diskutieren das gerade im Management-Team. Yoyawa ist als sehr starker Partner gefallen und jetzt höre ich in meinem Management-Team aber so den ersten Gegenwind, ja, Paid Ads, spannender Markt, aber ist in den letzten Jahren sind die CACs extrem nach oben geschossen, Attribution funktioniert nicht mehr, super teuer geworden. Ja. Die Frage nehme ich natürlich mit in unserem Erstgespräch und leite die direkt an dich weiter. Wie hat sich der Markt entwickelt und was habt ihr die letzten vielleicht 12 bis 18 Monate da gesehen?
Ja, mega geile Frage, auch wie du da erstmal die Leitung aufgebaut hast. Chapeau auf jeden Fall erstmal dafür. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wo wir eigentlich herkommen. Nicht nur im Paid-Social-Bereich, sondern um zu verstehen, wie sich Paid-Social entwickelt, müssen wir erstmal verstehen, wie entwickelt sich eigentlich der ganze Markt und auch das komplette Go-to-Market oder der komplette Go-to-Market-Bereich. Und wir wissen ja alle, dass wir aus dieser Wachstum-über-alles-Ära kamen, bis ungefähr so 2021 im November. Ich weiß noch ganz genau, das war crazy, als dann DocuSign von einem Tag auf den nächsten irgendwie 40% eingefallen ist. Das war irgendwie Ende November 2021. Und das war eigentlich so die Einleitung von dem SaaS-Crash, der sich natürlich bis heute nicht so richtig erholt hat. Ja. Und ich würde so sagen, das war auch dann das Ende von dieser Golden Era, also dieser Wachstum-über-alles-Ära, wo dann so langsam die profitable, effiziente Ära auch eingeleitet worden ist. Und wenn wir uns eben angucken, auf welchen Playbooks oder auf welchen Informationen auch in der Golden Era geguckt worden ist, dann war das halt ganz klar so ein Volumen-Game. Ne? Also du kennst es auch aus dem Sales, alle haben halt immer mehr Reps gehired, um mehr Wachstum zu erzielen, weil Max-Wachstum an sich und auch Wachstumsrate war ja die absolute Nordsternmetrik. Ne, weil umso mehr Wachstum ich hatte, desto höher meine Valuation und das war alles worauf man optimiert hat am Ende des Tages. Und deswegen haben wir uns in einem kompletten, ja, Volumenspiel eigentlich befunden sozusagen. Und auch im Marketing wurde dann eben so umgesetzt, ne? Also um mehr Wachstumsrate brauche ich natürlich mehr Kunden, für mehr Kunden brauche ich mehr Deals brauche ich mehr Leads. So war die Rechnung irgendwie ganz einfach aufgestellt. Das heißt, Marketing war eben dann verantwortlich, maximal viele Leads zu generieren. Und als Leads...
Entschuldigung, bitte, mach du gerne erst weiter,
Tim. Ja, und als Leads wurden halt definiert einfach nur Kontaktinformationen, sodass Sales die Möglichkeit hat, jemand zu erreichen oder mit jemand zu sprechen.
Ja.
Und dementsprechend, um Kontaktinformationen einzusammeln, bin ich ja schlauer als Marketer, habe ich ja sozusagen so die guten alten Lead-Gen-Forms, gerade auf LinkedIn, ne, wo ich einfach nur irgendwas Spannendes anbieten muss und quasi einen Tauschgeschäft offeriere. Hey, hier einen White Paper, hey, hier einen Report oder diese 5 Hacks für mehr XY. Und du gibst mir deine Kontaktinformationen. Ich nehme die Kontaktinformationen, schieb sie rüber an meine SDR-Abteilung, die nimmt direkt den Hörer in die Hand und versucht dann halt mit dieser Person eine Demo zu buchen. Und das war eigentlich so das klassische Playbook, was eben sehr stark auch gepusht worden ist von dem Buch Predictable Revenue von Aaron Ross, wo er natürlich beschreibt, wie er Salesforce auch maßgeblich aufgebaut hat und was damals auch funktioniert hat, offensichtlich, ne?
Ja.
Aber die Betonung liegt eben auf damals. Das Buch wurde 2011 geschrieben und wir leben heute halt in einer ganz anderen Zeit und wie wir auch gerade besprochen haben, in einer komplett neuen Ära, ne, wo andere Nordsternmetriken auch verfolgt werden. Es geht nicht mehr nur um maximal viel Wachstum und nur auf die Wachstumsrate, sondern es geht eben auch darum, was bezahle ich eigentlich dafür, um dieses Wachstum zu realisieren? Wie effizient ist das alles? Wie profitabel kann ich das Ganze erwirtschaften? Und das hat natürlich auch einen massiven Impact auf Paid Social, weil wenn ich mir mal anschaue, und wir haben tatsächlich in den letzten Jahren über 100 B2B-SaaS-Accounts von innen gesehen, also nicht nur in den Ad-Accounts, sondern auch in den CRMs und haben ganz viele Analysen gemacht und haben halt gesehen, diese Leads, von denen ich gerade gesprochen habe, ne, also beziehungsweise Kontaktinformationen, haben halt so eine Winrate von Lead zu Close One im Durchschnitt unter 1% gehabt. Mhm. Und wenn ich mir dann mal überlege, wie ineffizient es eigentlich ist, wenn ich reinrechne, wie viel Ressourcen ich draufschmeißen muss, wenn ich 100 Leute die ganze Zeit bearbeiten muss, um einen vielleicht mal zu closen etc., dann kann das natürlich nicht sustainable sein und nachhaltig funktionieren.
Völlig d'accord. Und die, also liegt wahrscheinlich auch daran, dass einfach die Qualität der Leads, die vorne reinkommen, über diese alte Strategie, wie du es gemeint hast, einfach zu großen Teilen vielleicht auch gar nicht in meinem ICP passen und auch gar nicht Personas sind, die ich bespielen will, die keine Urgency haben, die gar keinen Buying Intent haben, sondern diese Sollbruchstelle, einfach Maximierung von Kontaktinformationen, führt einfach zu, Hypothese jetzt, aber als Gegenfrage auch gestellt, müsste er eigentlich damals schon zu extrem hohen Kacks geführt haben, ja, weil einfach die Effizienz nach hinten nicht gut funktioniert hat. Das heißt,
Es war egal.
Absolut, war damals egal. Wenn ich jetzt sozusagen in mehr effizientes Vorgehen gehe, wäre ja meine Hypothese eigentlich, dass sozusagen vorne in der Lead Acquisition es deutlich qualitativ besser wird, die Conversion Rates besser werden und eigentlich auch meine Blended CACs am Ende sich verringern müssten. Seht ihr das auch ganz klar, dass sozusagen durch jetzt neue Strategien, andere Demand-Gen, die CACs deutlich nach unten gehen und natürlich auch gehen müssen, weil, wie wir gerade besprochen, einfach das Narrativ am Markt ein anderes ist?
100%. Also ich mag immer sehr gerne in einer ganz einfachen Gleichung zu denken und die heißt Scalability equals Input plus Throughput. Ja, also wie gut und schnell ich skalieren kann, ist der Effekt von meinem Input, also was ich reinpacke und wie gut dieser Input dann auch durch den Throughput geht bis zum gewonnenen Kunde sozusagen. Erstmal und dann natürlich auch darüber hinaus, wenn wir im Bowtie-Modell denken etc. Aber lass uns erstmal auf den Acquisition-Bereich fokussieren, wo auch Paid Social wahrscheinlich mit am relevantesten ist. Und in der Vergangenheit wurde eigentlich immer nur der Input angeschaut. Der Throughput war nicht so relevant, weil ich habe ja immer mehr reinfahren können, sodass ich ein besseres Ergebnis habe. Aber in dieser neuen Welt, wo es auch auf Effizienz, viel auf Effizienz geht, wo natürlich RevOps einen immer wichtigeren Teil auch einnimmt, wird der Throughput-Teil immer wichtiger, weil der sagt eigentlich, wie gut bin ich darin, das, was reinkommt, dann auch zu verwandeln. Und das ist ja die Definition von Effizienz am Ende des Tages. Und jetzt ist es aber auch so, dass die Qualität des Inputs maßgeblichen Impact auf mein Throughput hat. Und das vergessen aber viele. Und das ist aber entscheidend, weil natürlich macht es einen Unterschied, was für ein Lead ich generiere in Bezug auf, wie gut der dann auch zum Kunde konvertiert wird. Und da muss ich halt komplett anders denken, gerade auch im Paid-Social-Bereich. Also ich muss natürlich mir überlegen, nicht nur die ganzen Qualifikationskriterien, ne? Also wenn ich jetzt mal ganz einfach irgendwie denke, irgendwie Budget, Authority, also Band, ist jetzt super simplifiziert.
Ja.
Dann habe ich ja viele Sachen, die da ein bisschen aus der Gleichung rausgenommen werden, die aber extrem relevant sind, wie zum Beispiel, und das finde ich mit eines der relevantesten Dinge ist, wie viel hat die Person eigentlich von uns davor schon konsumiert? Wie hoch ist der Wissensstand über unsere Lösung? Also wie hoch ist das generell Education Level von einer Person, von einem Lead? Aber das wird halt niemals einbezogen, natürlich in irgendwelche Qualification Criterias. Also habe ich noch nie gesehen von irgendeinem Unternehmen. Was aber den extrem hohen Impact auf den Throughput wiederum hat.
Weil the more educated, the higher the probability, die größere Chance, dass der durch den Funnel hinten raus mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit konvertiert, oder? Also
ja, 100%.
Ja. Okay.
Genau, und dann ist natürlich die Frage, okay, wenn ich jetzt daran glaube, dass der Education Level so wichtig ist, und das ist übrigens dann auch was wir natürlich stark sehen im Kaufverhalten, wie sich das ändert, also dass eben Leute immer mehr selber Research machen wollen, quasi, es gibt immer mehr Informationen im Internet, wenn ich mal vergleiche, ne, vor 20 Jahren, da war ja die meiste Information nicht öffentlich irgendwie konsumierbar, sondern ich musste mit Sales sprechen, um wirklich mal Informationen über ein Produkt zu bekommen, weil es einfach keine Alternative gab.
Ja.
Heute schon. Also heute gibt's halt fast alles, oder ich würde sogar behaupten, du kriegst mehr Informationen auf einer Website als von einem Seller. Und was noch dazu kommt, ist natürlich die Asymmetrie des Wissens. Ne? Also vor 30 Jahren, der Seller, der wusste eigentlich alles über das Produkt und der Käufer fast nichts. Heute würde ich sagen, in vielen Fällen weiß der Käufer mehr über ein Produkt als der Seller. Das heißt, da hat sich ein riesen Change auch getan, ne? Dass die Asymmetrie wurde halt komplett in die gegengesetzte Richtung quasi fortgefahren. Einfach weil Buyer so viel mehr die ganze Zeit konsumieren und sich weiterbilden etc. auch mit dem Produkt, bevor sie es kaufen und bevor sie dann auch mit Sales sprechen. Und Sales eben meistens da nicht so tief reingeht. Und deswegen wird Sales auch viel komplexer, was du sicherlich auch bestätigen würdest. Es ist viel schwieriger heute zu verkaufen als noch vor 20, 30 Jahren.
Absolut. Hast du völlig recht. Ist ein anderes, total anderes Verkaufen, Tim. Wenn wir jetzt mal zurückgehen in unsere Case Study, ich habe zwei Sachen verstanden. Erstens, CACs sind gar nicht so wirklich gestiegen, sondern wenn ich es effizient aufbaue, ist der Trend der CACs auch aufgrund des Marktentwicklung eher sinken, was mich jetzt als potenzieller Kunde von Yojava ja erstmal optimistisch stimmt, das mal auszuprobieren, weil es ist ja jetzt doch weniger teuer in der Acquisition, als ich dachte. Und meine Kunden wissen gegebenenfalls schon mehr als mein Sales-Team. Das ist auch ein gutes Argument, da mal sozusagen das auf jeden Fall zu pilotieren. Wäre jetzt natürlich meine Anschlussfrage, okay, wir sind da relativ grün hinter den Ohren, in dem Falle wirklich grün, wir sind ja eine ESG-Company, aber wie können wir vorgehen, Tim? Ja, also du bist jetzt sozusagen mein potenzieller Dienstleister, okay, lass mal gemeinsam drüber nachdenken, wie können wir denn jetzt wirklich eine effiziente Demand-Gen-Strategie oder Paid-Social-Strategie 2024 aufsetzt? Welche Informationen brauchst du von mir? Wie gehen wir voran?
Ja, also die Situation ist wahrscheinlich, dass auch noch nichts besteht. Also es ist komplett grüne Wiese, grünes Spielfeld, wir starten von Scratch.
Ich würde sagen, ja, wir haben irgendwie da die Stefanie und den Markus, die beschäftigen sich mit dem Thema, aber eher rudimentär, die machen auch noch 10 andere Themen. Das heißt, es besteht wirklich sehr wenig. Wir sind bis dato, wir haben eine sehr gute Webseite, die funktioniert mit dem Traffic, der da organisch draufkommt, der konvertiert gut in Terminbuchung. Aber auf der Paid-Social-Seite würde ich sagen, in unserem Fall haben wir bis jetzt wirklich nichts gemacht, bis dato Sales-Led.
Und das Mindset von C-Level ist schon auch so, dass quasi Marketing nicht nur dafür da ist, Leads zu generieren, sondern tatsächlich Verantwortung hat für Pipeline und Revenue, also direkten Business-Impact, und dass wir auch quasi ein Alignment haben dafür, dass wir dadurch Demand kreieren und Pipeline generieren, indem wir unseren ICP eben at scale wirklich tiefgreifend educaten mit sinnvollem Thought Leadership Content?
Das ist eine sehr gute Frage. Also die Diskussion haben wir lange geführt, aber haben wir uns entschieden, vor einem halben Jahr die Marketing- und Sales-Abteilung unter ein Dach zu hängen. Wir nennen es jetzt mal CRO, vielleicht ein bisschen Early Stage in unserer Phase, aber es gibt einen CRO, der sozusagen beide Abteilungen vereint und auch managt. Das heißt, ja, ich würde sagen, es gibt ein sehr holistisches Verständnis bei uns, dass Marketing sozusagen jetzt nicht nur irgendwelche Leads generiert, sondern dass der Funnel im Bowtie-Modell gedacht wird, auch nicht bei der Conversion aufhört, sondern Net Revenue Retention auch über einen guten Customer Success kommt, der auch unter unserem CRO hängt.
Ja, cool. Also schon mal sympathische Company. definitiv. Und das ist auch wirklich, also du lachst, das ist wirklich mit das Wichtigste, ne? dass man ein Alignment hat über das Mindset, über die Philosophie, wie man überhaupt generell über Marketing nachdenkt, weil das hat einen maßgeblichen Impact auf Paid Social, weil nach Mindset kommen natürlich dann KPIs und Metriken. Ne? Also je nachdem, für was Marketing verantwortlich ist, habe ich andere Metriken oder auch Nordstern-Metriken, nach denen ich Erfolg messe.
Ja.
Und die müssen wir dann natürlich einmal definieren. Das heißt, wir verständigen uns auf verschiedene Glaubenssätze, wo wir sagen, Haken, Haken, Haken. Mhm. Dann geht es an die Metriken, die wir dann neu aufsetzen. Weil wenn ich jetzt quasi am Ende verantwortlich bin, wirklich Pipeline, Inbound-Pipeline zu generieren als Marketer, gehe ich ganz anders ran als die Sache, als wenn ich ein bestimmtes Lead-Ziel pro Monat erreichen muss.
Lass uns das mal super gerne konkret machen, Tim. Ne? Also Glaubenssätze, ich sitze jetzt hier auf der anderen Seite, ich sage, Glaubenssätze, was meinst du damit? Können wir hier konkreter werden? Was, ja. Über was sprechen wir hier? Wir haben viele Glaubenssätze, ja, cool, bei uns in der Firma, ja?
Das glaube ich dir. Also lass uns zum Beispiel mit dem ganz simplen Belief einfach mal anstarten, dass wir heute eben in einer Wirtschaft leben, die eher buyer-led ist, also käufergetrieben. Weil wir so viele Optionen haben an Tools etc. Das heißt, die Macht liegt nicht mehr beim Verkäufer, sondern beim Käufer. Ne, wenn wir
würde ich sagen, in unserem Fall stimme ich dem zu. Also ESG-Reporting-Tools ist schon ein ziemlicher Red Ocean. Wir haben viel Konkurrenz. Ja, es gibt auch viele VCs, die unterschiedliche Modelle gefundet haben. Und der Käufer, auch aufgrund der Regulatorik, die stattfindet in dem Markt, muss sich mit dem Thema beschäftigen, ist problembewusst und ist auch solutionbewusst. Ja, also stimme ich zu, würde ich dem zustimmen, dass jetzt sozusagen jeder Buyer schlauer ist als meine Seller, würde ich jetzt nicht zustimmen, aber das Education Level ist auf jeden Fall hoch und die Power im Einkauf bei uns jetzt in unserem Vertical definitiv, Glaubenssatz, können wir einen Haken dran machen, kaufe ich.
Cool, perfekt. Wenn wir das glauben, dass der Buyer die Power hat, dann können wir uns ja auch darauf verständigen, dass wir quasi die Art und Weise, wie sie auch einkaufen wollen, bedienen müssen. Also wir sind quasi Service Provider für die Buyer. Das ist so die eine Sache, auf der wir uns verständigen müssen. Das nächste wäre dann das, was ich gerade schon angesprochen habe, dass eben Marketing nicht nur für Leads verantwortlich ist, sondern für Pipeline und Revenue und dass das das Nordstern-Ziel eigentlich auch sein sollte. Also wirklich ein Business Impact.
Den dritten Punkt, totales Verständnis. Den zweiten, wir sind sozusagen Service Provider für den Buyer. Da brauche ich ein bisschen mehr Background, was du damit konkret meinst oder was das sozusagen in der Umsetzung und Praxis für meine Teams bedeutet.
Ja. Ja, das bedeutet ganz konkret, wenn ich das Beispiel von vorhin nochmal aufgreifen möchte, ich als Käufer, wenn ich im Research-Mode bin, ne, und verschiedene Optionen evaluiere, dann will ich schon mal dann wissen, was das mich potenziell kosten kann. Mhm. Und wenn ich aber auf der Pricing-Page, wenn es eine Pricing-Page gibt und wenn ich auf Pricing klicke, dann gehe ich ja schon mit der Erwartungshaltung rein, okay, das steht dann jetzt in den Preis. Ja. Wenn da aber kein Preis steht, sondern nur Talk to Sales, dann bin ich enttäuscht, dann wird meine Erwartungshaltung nicht getroffen. Und es bedient auch nicht quasi meine Anspruchshaltung und die Art und Weise, wie ich gerne mein Research betreiben möchte und wie ich auch kaufen will am Ende des Tages. Und deswegen haben wir als Unternehmen natürlich dann die Aufgabe, den Wünschen des Käufers gerecht zu werden. Und das ist zum Beispiel eines der Wünsche, beispielsweise. Neben vielen anderen, aber nur um ein Beispiel hier einmal zu nennen.
Super Beispiel, Tim. Also ja, verstanden. Das heißt, es wird gewisse Implikationen geben auf meine Kommunikation und auch auf meine Website, wo du sagst, okay, wir müssen eigentlich die Kundenjourney und die Wünsche des Kunden in den Mittelpunkt stellen und dadurch vielleicht auch bestimmte Informationen zur Verfügung stellen, die wir bis dato vielleicht nicht rausgegeben haben aus Wettbewerbsgründen oder einfach aus einer anderen Mentalität heraus, wird sicherlich bei uns in der Organisation zu gewissen Diskussionen führen, insbesondere mit dem Holger, der die Website verantwortet. Aber ich denke, können wir auch einen Haken dran machen, bekommen wir hin und verstehe auch sozusagen seinen Ansinnen und die Logik dahinter. Daher, check, bin ich auch d'accord mit dem Glaubenssatz.
Ja, übrigens eine Sache dazu. Du meintest gerade Konkurrenzgründen. Also, wer glaubt, wenn man den Preis nicht auf der Website veröffentlicht, dann weiß die Konkurrenz den eigenen Preis nicht. Ich glaube, der liegt stark daneben.
Das glaube ich auch.
Die Konkurrenz findet immer irgendeinen Weg, deine Preise herauszufinden.
Ja, und muss man ja auch sagen, Preis ist ja auch nicht monodimensional, sondern das muss ja irgendwie auch immer im Zusammenhang mit dem Wert des Produktes und der Value Delivery setzen. Das heißt, der Preis an sich ist ja zum Teil auch einfach wenig aussagekräftig. Aber also da volle Zustimmung meinerseits.
Übrigens, ich sehe, um hier noch was einzuwerfen, ich sehe das auch sehr, sehr oft bei Agenturen, dass halt da nie irgendwelche Preise öffentlich da sind. Deswegen haben wir das jetzt mal geändert. Wir haben auch eine Pricing-Page erstellt und auch wenn wir eigentlich nie, weil bei uns alles immer sehr individuell ist natürlich, ne, wie dann auch quasi sich ein Preis zusammensetzt, aber wir haben gesagt, hey, wir wollen mal so eine grobe Guideline geben, dass man ungefähr weiß, in welchem Rahmen man sich befindet, um einfach den Research für potenzielle Käufer auch von unseren Lösungen zu vereinfachen. Wir haben sehr gutes Feedback auch da erhalten, obwohl wir eine Agentur sind und man das eigentlich nicht, damit nicht mal rechnen würde unbedingt, dass man da schon Preis aussieht.
Habe ich verstanden. Ich glaube, Glaubenssätze gibt es vielleicht noch ein paar mehr, aber die Logik dahinter verstanden. Es gibt so gewisse einheitliche Denkweisen, die man abstimmen muss, damit eine Zusammenarbeit funktioniert und dann man nicht später irgendwann zu einem Punkt kommt, wo man sagt, ihr habt auf was ganz anderes optimiert. Die nächste Dimension, die du meinst, ist wichtig, sozusagen auf Basis dieser Glaubenssätze dann gemeinsame KPIs definieren, Tim, die dann auch eine gewisse Performance natürlich trackbar machen und an der ihr ja wahrscheinlich auch final dann gemessen werdet in irgendeiner Art und Weise, oder?
Ja, einen Glaubenssatz will ich noch einwerfen, bevor wir weitermachen, und das ist das Thema Attribution. Also ich muss einfach verstehen, dass heutzutage erstens die Buyer's Journey nicht mehr linear ist und dass das ganze Attribution-Thema einfach komplett flawed ist und es auch keine perfekte Lösung dafür gibt. Ich glaube, diese Realität dürfen wir einfach endlich mal akzeptieren, dass es so ist, und aufhören, die ganze Zeit zu versuchen, noch ein besseres Tool, noch eine bessere Lösung, noch einen besseren Workaround zu finden. Es ist einfach so, dass du nicht alles tracken kannst. Es gibt viele Orte, die sehr relevant sind, wie jetzt zum Beispiel auch der Podcast, in dem wir uns aktuell befinden, wo du nicht weißt, wer den hört. Es gibt einfach heutzutage sehr viel Slack-Communities, wo sehr viele äußerst relevante Empfehlungen getätigt werden, wo du niemals weißt, wer welche Empfehlung gemacht hat, etc. Und das ist einfach die Realität und das ist okay. Es hat halt einen vor allem auch sehr starken Impact auf Paid Social, aber wir müssen einmal diesen Glaubenssatz festnageln quasi in der Organisation, bevor wir uns dann an die Metriken auch machen.
Also trete ich mal dagegen, Tim, weil natürlich, dass ich von ganz vielen Agenturen früher schon gehört habe, die haben gesagt, ja, Print können wir nicht messen, ist aber mega wichtig, Attribution, also können wir einfach nicht messen, aber Print funktioniert. Das heißt, Da habe ich natürlich als Entscheider schon ein bisschen Thema mit. Also ich bin völlig d'accord, dass du sicherlich nicht jeden Touchpoint der Journey messen kannst, aber in irgendeiner Art und Weise eine Annäherung oder eine gewisse Messbarkeit für eure Arbeit oder die Arbeit des internen Teams muss es ja dennoch geben. Das heißt, was sind denn vielleicht Walkarounds oder Lösungen, mit der man sich zumindest an eine Kausalität annähern kann?
Ja, voll. Und das ist auch total korrekt. Und da bin ich auch 100% bei dir. Es ist einfach nur wichtig zu verstehen, dass es gewisse Initiativen, auch Kanäle gibt, die sind einfacher zu messen und zu tracken und andere, die sind weniger einfach zu messen und zu tracken.
Ja.
Also ich bringe immer das Beispiel, zum Beispiel Paid Search, Google ist eigentlich relativ simpel. Jemand googelt meinen Brandname, klickt auf eine Ad und bucht eine Demo. Das ist fast schon direkt attribuierbar und passiert auch so in den häufigsten Fällen.
Ja.
Aber wir reden ja heute über Paid Social und Paid Social ist eben ein Kanal, wo es auf jeden Fall ein Demand Creation Kanal, also ich schöpfe da keine Nachfrage ab, sondern ich kreiere dort neue Nachfrage an neue Zielgruppen. Und allein das schon ändert sehr, sehr viel, weil dadurch habe ich ja quasi den Ansatz, dass ich dort sehr viel wertstiftenden Content bereitstelle mit dem Ziel, Leute zu educaten.
Ja.
Und allein das führt eben niemals direkt zu einer Demo-Buchung. Und das muss ich halt verstehen. Und deswegen gibt es neue Metriken und nichtsdestotrotz gibt es Annäherungswege, wie du auch richtig sagst. Und der beste Weg ist halt heutzutage ein hybrides Attribution-Setup. Mhm. Was meine ich damit? Naja, traditionell haben Unternehmen eben nur auf Software-Attribution geschaut, ob das jetzt mit einem CRM war, wo Dinge getrackt worden sind, oder mit weiteren Attribution-Tools, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall fast nur Software-Attribution. Was ich eben mit einbeziehen sollte, im besten Fall, und sehr viele Unternehmen machen das auch mittlerweile schon, was sehr cool ist, ist eben Self-Reported als auch Sales-Reported Attribution. Das bedeutet, dass ich mal anfange, zum Beispiel, wenn ich in meinem Demo-Formular mal frage, woher kennst du uns eigentlich? Und dort eine Person, die in dem Demo-Buch direkt angeben kann, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe Julius Keynote irgendwie neulich auf dem Artist Summit gehört oder ich habe schon 10 LinkedIn-Posts von Julius gelesen, die sind immer so informativ. Oder halt LinkedIn oder ne, konkrete Sachen, wo qualitative Daten dann auch gesammelt werden. Und es gibt ihnen ein sehr gutes Bild, weil dort werden auch Orte erwähnt oder vielleicht sogar die Artist-Slack-Community kann erwähnt werden. Da werden eben Orte erwähnt, die du nicht tracken kannst mit Software-Attribution.
Ja.
Und das ist halt ultra wertvoll, weil die Daten hast du sonst gar nicht, wenn du keine Self-Reported Attribution nutzt. Und dann habe ich die Möglichkeit, im zweiten Schritt, wenn dann eine Demo gebucht worden ist und dann eben der SDR anruft, um die Demo zu führen, der sollte dann nochmal nachfragen, wenn das vielleicht ein bisschen schwammig ist, zum Beispiel LinkedIn ist ja ein bisschen schwammig, kann ja 1000 verschiedene Sachen auf LinkedIn sein, ne? Kann man fragen, hey, weißt du noch, ob das ein Video war, ob das ein Bild war, weißt du, ob es ein Post war von unserer Company oder war es ein Post von einer Personal Brand, die auch aktiv posten, um da nochmal tiefere Insights zu generieren, weil heute ja auch viele Leute Personal Branding betreiben oder auch sollten, im besten Fall, gerade die Founder, und es ja schon einen Unterschied macht, ne, was dann auch den Impact hatte dieser Demo. Das sind halt so die Daten, die man sammeln sollte, um ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen, um sich möglichst nah an der Realität auch anzunähern.
Okay, hast mich überzeugt. Also den Glaubenssatz muss und kann ich auch unterschreiben, weil ich glaube, der auch in der Realität uns so bewusst ist, dass das wirklich nicht alles attribuierbar ist. Und selbst in deinem gewählten Beispiel, ich gebe es bei Google ein, gehe auf die Paid Ad. Vielleicht gebe ich es nur bei Google ein, weil ich es vorher im Podcast gehört habe und klicke dann halt nicht auf die organische Anzeige, sondern die Paid Ad. Ja, also wo ist sozusagen da die Attribuierbarkeit? Aber machen wir einen Haken dran, Tim. Kommen wir mal in die Messbarkeit, in die KPIs. Du hast schon gesagt, man muss es holistisch denken. Es fängt nicht bei sozusagen Delivered Leads, es hört nicht bei Delivered Leads auf, sozusagen Text oder Datensätze in einem Formular, sondern man muss es ganzheitlich denken. Da würde ich ja wahrscheinlich sagen, entweder Contracted New ARR ist irgendwie der Nordstern oder zumindest ein bisschen vorher gedacht, weil das Closing sicherlich nicht ganz so beeinflussbar ist, wobei auch da man über Content sicherlich begleiten kann, wahrscheinlich Generated Pipeline, Generated Qualified Pipeline als Nordstern-Metrik, wären jetzt so meine Hypothesen. Mhm. Liege ich da völlig falsch? Und wenn ja, was sind die Alternativen?
Was hast du denn
mit Product Sales-Cycle? Sehr gute Frage. Wir haben, also dadurch, dass die Regulatorik, sag ich mal, eher so auf Mid-Market und Enterprise im ersten Schritt trifft, sind die Entscheidungsprozesse da schon ein bisschen länger bei uns und die Sales-Zyklen sind on average so bei 65, 70 Tagen. Man kann es ein bisschen nochmal in zwei ICPs trennen. Unsere kleineren ICPs konvertieren so bei 45 und bei den größeren geht es dann so bis über 90, aber das ist so ein bisschen die Range.
Ja, cool. Ich frage deswegen, weil der Sales Cycle natürlich ultra relevant ist, um auch Metriken aufzustellen, weil wenn ich jetzt heute meine Kampagne launche und in 30 Tagen nach New ARR irgendwie die Kampagne bewerten möchte, dann wird das schwierig, alleine weil der Sales Cycle ja schon länger ist.
Ja.
Und so muss ich auch vorgehen, gerade im Paid Social Bereich. Paid Search ist ein bisschen anders, weil da kann ich eine Kampagne live schalten und im besten Fall kriege ich schon gebuchte Demos am ersten Tag, weil ich ja im Paid Search Bereich Leute erreiche, die kaufbereit sind, weil sie ja nach einer Lösung suchen.
Hoher Intent, Social, ja.
Genau, Paid Social ist nicht so. Da möchte ich ja quasi neue Zielgruppen erreichen. Ich möchte ins Skalieren kommen. Ich möchte die Education leisten, damit die Nachfrage kreiert wird, sodass ich sie irgendwann abschöpfen kann. Und es braucht einfach einen höheren, längeren Zeitinvest, bis ich Resultate habe. Deswegen, was wir vorschlagen, ist, dass ich die Nordstein-Metrik je nach Stage, in der ich mich befinde, ändere. Die erste Stage ist quasi direkt nach Launch. Die zweite Stage ist so ab 1,5 Mal deinem Sales Cycle. In deinem Fall wären das jetzt, wenn dein Sales Cycle 60 Tage ist, wären das dann 90 Tage. Da fängt dann Stage 2 an. Und Stage 3 ist dann nach 2 Sales Cycle, das heißt 120 Tage. Dann gibt es Stage 4, 2,5 Mal Sales Cycle und Stage 5 sind 3 Mal Sales Cycle. So ist erstmal die Unterteilung. Und je nachdem, in welcher Stage ich mich befinde, schaue ich auf unterschiedliche Nordstern-Metriken, um den Gesamterfolg von Paid Social zu bewerten.
Und Stage ist immer sozusagen Start der Kampagne bis Laufzeit, ne? Also sozusagen.
Okay. Also, ich starte die Kampagne, da bin ich Stage 1. Das ist nach Launch.
Verstanden.
Stage 1 geht bis 1,5 Mal Sales Cycle. Das heißt, bis in deinem Fall 90 Tage. Das heißt, in den ersten 90 Tagen würde ich, und das ist unsere Empfehlung, auf die On-Platform-Metrics, also die Metriken, die ich auf der Plattform finde, gucken. Mhm, ja, weil es ist ja nicht mehr so, dass ich jetzt einen White Paper anbiete und möglichst viele Leads sammeln. Das heißt, ich gucke gar nicht auf Leads, sondern ich gucke zum Beispiel auf die Engagement Rates. Wie hoch ist das Engagement dieser Ads? Weil ich ja im besten Fall auf Education ausgehe. Das heißt, meine Ads sind oft Videos, wo ich etwas erkläre vielleicht, oder Document Ads, wo man vielleicht eine Case Study präsentiert oder irgendwie eine Situation oder ne, welche Pains konkret gelöst werden etc. Das heißt, Engagement Rates sind sehr, 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 sehr relevant, genauso wie die Click-Through Rate. Weil die Click-Through Rate zeigt mir, wie viele Leute fanden den Content spannend und haben dann auch geklickt, um mehr auf der Website zu erfahren.
Machen wir es in unserem Beispiel mal einfach, Tim. Wir beschließen erstmal LinkedIn als sozusagen einen Kanal zu nehmen. Das heißt, ich habe dich richtig verstanden, du würdest dir angucken, die Engagement Rates und Click-Through Rates dann auf LinkedIn. Ja. Und also einfache Hypothese, die werden natürlich nach Kampagnenstart erstmal besser sein als vor Kampagnenstart, weil vorher haben wir gar nichts gemacht. Das heißt, du guckst dir wahrscheinlich sozusagen in dieser Phase eins an, okay, wie entwickeln die sich über Zeit und wie reagieren bestimmte Formate, die wir da ausprobieren, auf Engagement und Click-Through?
100%, genau. Und dann ist es ja, und das ist ja auch das Schöne, wenn ich jetzt starte, gibt mir LinkedIn ja auch gewisse Benchmarks, ne? Also die haben ja auch ganz viele Daten und die Benchmark zum Beispiel für Image-Ads und deren Engagement-Rates liegen bei 0,6%. So, dann kann ich mal sagen, okay, das ist mal so ein Anfangswert, den ich nehmen kann. Wenn ich drüber bin, dann bin ich schon mal über LinkedIn-Benchmark.
Zu LinkedIn-Views, oder? Also 0,6% der Views des Posts engagen.
Ganz genau, richtig, ja.
Oh, okay.
Und bei uns ist jetzt so, wir sagen, ja, die LinkedIn-Benchmark, ne, wenn ich jetzt den Durchschnitt von allen Werbetreibern auf LinkedIn, das ist für uns jetzt nicht so der Standard oder auch der Anspruch. Unsere Benchmark liegt da bei 50% höher, also nicht 0,6, sondern 0,9%, wo wir sagen, das müssen wir mal mindestens erreichen, da wollen wir aber auch drüber sein, im besten Fall, um zu sagen, das sind Creatives, die wirklich stark über dem Durchschnitt performen, um entsprechend gute Ergebnisse zu erzielen. Und dann gibt's auch noch Video-Ads, da ist es dann eher die Completion-Rate, die wir uns angucken, also wie viele Leute, die das angucken, auch finalisieren das Video, also gucken bis zum Ende. Das heißt nämlich, dass der komplette Content relevant ist und Leute auch wirklich konsumiert haben, weil nur wenn sie konsumiert haben, wurden sie educated, logischerweise. Und da ist bei LinkedIn der Durchschnitt 1,5%, der Yoyaba-Benchmark für uns und unsere Kunden liegt bei 2,5%, also auch wesentlich höher, wo wir sagen, das ist zufriedenstellend, damit können wir arbeiten, die lassen wir weiterhin bestehen, diese Anzeige, und machen weiter.
Super spannend. Das heißt, Phase 1 geht es darum, erstmal meine Content-Pieces, Visuals, Bilder, Videos, vielleicht andere Formate kontinuierlich zu optimieren und die Benchmarks, die ich von LinkedIn habe, deutlich zu übertreffen und auf Yoyaba-Niveau zu kommen. Habe ich verstanden? Phase 1 geht bis 1,5 Mal Sales-Zyklus, machen wir es mal einfach, Sales-Zyklus 60 Tage, das heißt, die ersten 90 Tage konzentriere ich mich mit euch darauf, diese Nordstern-Metriken zu erreichen. Wie geht's weiter, Tim?
Ja, genau. Dann ist der nächste Punkt, ne, wenn ich jetzt quasi Creatives habe, die educaten, dann habe ich ja gewisse Nachfrage neu kreiert und die führt sehr oft dazu, dass eben eine gewisse Brand dann auch öfter gegoogelt wird, ne? Weil ich habe jetzt natürlich diese Anzeige geschaltet, wo die auch von meiner Brand, von meinem Unternehmen aus herkommt, und was dann halt als nächstes resultiert, ist eben ein Uplift in Branded Searches, also die Leute, die nach meiner Brand googeln, als auch, weil ich ja auf LinkedIn diese Anzeigen ausspiele, ich werde mehr Follower gewinnen für meinen Unternehmensaccount. Und das Schöne ist ja bei LinkedIn, dadurch, dass ich so ein spezifisches Targeting habe, garantiert es mir eigentlich schon die Ausspielung meines Contents an meinen ganz konkreten ICP. Also sollten die Follower, die dazu gewonnen werden, auch Teil des ICPs sein. Und das sollte ich beobachten. Also wenn ich sehe, okay, auf einmal kriege ich wesentlich mehr neue Follower, als ich keine Kampagnen hatte, dann ist es ein sehr, sehr gutes Signal. Genauso wie auf einmal habe ich einen stärkeres Wachstum in meinen Branded Searches insgesamt als vor den Kampagnen, weiß ich, okay, die Kampagnen haben Impact auf die gesamte, auf das gesamte Suchverhalten für meine Brand am Ende des Tages. Und das ist wertvoll. Das ist halt so die zweite Stage, wo ich gucken sollte.
Mhm. Das heißt, es ist super spannend, also super spannende Herangehensweise. Habe ich komplett verstanden. Gehen wir mal davon aus, hey, wir haben das geschafft, sehr gute Visuals und Content Pieces in Phase 1 zu generieren. Wir haben eure Benchmarks sogar übertroffen. Wir sehen jetzt in Phase 2, dass das Branded Search Volumen nach oben geht, mehr Leute sich für unsere ESG-Lösung interessieren und auch die Followerzahl auf LinkedIn steigt in einer für uns relevanten Zielgruppe. Bis dato machen wir einen Haken dran, läuft, es scheint gut zu laufen. Wie geht's von hier weiter?
Ja, und es ist auch gut so, die Frage zu stellen, weil das hat natürlich noch keinen Business-Impact. Nur weil jetzt wer Leute nach meiner Brand googeln, heißt das ja noch gar nichts. Ne? Ja. Der nächste Schritt ist ja natürlich, okay, ich will jetzt, ist schon mal cool, mehr Leute suchen nach mir, aber die sollen natürlich auch eine Demo buchen. Und das ist der logische nächste Schritt. Mehr Leute suchen nach mir, kommen auf die Website, wie viel konvertieren davon auch in Demos? Und das ist dann ab Stage 3, ab zweimal Sales Cycle, die nächste Nordstern-Metrik, also wie viel Demos werden wirklich auch gebucht, was ist da der konkrete Uplift? Mhm. Und das sollte ich dann als KPI definieren.
Da habt ihr ja nur begrenzt, sag ich mal, Input zu. Ja? Also klar, Traffic, der auf meine Website kommt, oder anders gefragt, über welche Funktionalitäten buchen die Leute denn Demos? Also buchen die dann aus LinkedIn heraus Demos, weil ihr andere Formate on top schaltet, oder buchen die ausschließlich über die Website Demos, wo ihr natürlich in der Gestaltung der Website eigentlich ja extrem abhängig seid von dem, was der Kunde bereits hat beziehungsweise machen kann?
Sind wir auch, genau. Deswegen auch am Anfang die wichtige Diskussion, was ist eigentlich das Fundament, das ich haben sollte. Und deswegen ist die Website auch so wichtig, weil natürlich gehen die Kampagnen von LinkedIn auf die Website dann als nächsten Schritt und da werden Demos gebucht. Und wenn ich jetzt versuche, übrigens zu sagen, okay, nee, ich führe die gar nicht auf die Website, sondern ich nutze Lead-Gen-Forms, um da Demos zu buchen, kann ich machen. Aber ganz ehrlich, jede Person guckt sich danach trotzdem deine Website an und dann wirst du sehr hohe No-Show-Rate haben, wenn deine Website einfach auch eine komplett andere Story erzählt, komplett veraltet ist etc. und wirst da auch keine guten Ergebnisse haben.
Okay, habe ich verstanden, aber das heißt sozusagen höheres Suchvolumen führt zu mehr Traffic auf meiner Website, mehr Unique Visitors, und bei einer stabilen Conversion Rate von Unique Visitor zu mehr Demo ist ja die logische Konsequenz eigentlich auch, dass mehr Demos stattfinden, wenn der Traffic halt in irgendeiner Art und Weise qualitativ auf gleichem Niveau ist, wenn er auf qualitativ höherem Niveau ist. Das wäre jetzt meine Hypothese, weil wir haben ja sehr viel Education betrieben über unsere vorherigen Content Pieces, müsste eigentlich ja sogar die Conversion von Unique Visitor zu Demo Booked hochgehen im Vergleich zu Vorstart mit euch.
Ja, also es kommt natürlich darauf an, was für andere Maßnahmen im Marketing davor bespielt worden sind. Ne? Also wenn ich jetzt halt andere, wenn ich nur 1:1 Outreach an meine ICPs gemacht hab davor, kann ich ja auch argumentieren, dass 100% ICPs davor auch schon auf der Website waren. Ja. Wenn ich jetzt auch 100% ICP haben, dann ist wahrscheinlich der Uplift in der Conversion weniger stark. Aber im Vergleich, wenn ich natürlich viele Non-ICP auf der Website hatte, dann sollte sich das auch da zeigen, definitiv. Weil das ja auch das Ziel.
Super, also vielen Dank für die Erklärung. Das heißt, Demos booked finde ich super, weil ganz klar messbar und dann ja auch wirklich der nächste Schritt zu einer Qualified Opportunity, wenn ein Gespräch stattfindet. Finde ich sehr spannend. Wie machen wir von da weiter?
Ja, dann kommt Stage 4, so nach 2,5 Mal Sales Cycle, und das sind dann wirklich die ganz klaren Opportunities, also die Pipeline Opportunity Stage, die im Regelfall so bei den meisten Accounts mal mit mindestens 25% auch closed ab Opportunity Stage. Und das ist natürlich schon mal ein sehr guter Indikator, dass dann auch, wenn da ein Uplift passiert, das Ganze auch sich trägt. Und da kann ich natürlich dann auch ganz konkret mein Return on Invest ausrechnen. Und dann letzte Stage, ganz klar, ARR, MAA, Revenue Uplift, ab Stage 5.
Und da ist sozusagen 4 und 5 ist der Ansatz, Tim, dass ihr von der Baseline ausgeht, also die historisch wahrscheinlich bedingt ist und sagt, okay, es gibt dann, wie du gerade gesagt hast, es gibt einen Uplift und der Uplift natürlich kann auch durch unterschiedliche Sachen passieren, aber mit jetzt dem systemischen Ansatz, dass wir jetzt nebenbei nicht noch drei andere Sachen ausprobieren und jetzt auch noch Messen starten und irgendwelche anderen Sachen, sagt ihr, okay, der Uplift ist dann schon mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf eure Arbeit beziehungsweise halt ein gutes eine gute Demand-Gen-Engine zurückzuführen, die sich auch in Phase 1, 2, 3 durch die anderen KPIs ja schon angedeutet hat und gezeigt hat.
Das ist der Punkt, wo es komplex wird. Wir arbeiten auch gerade mit größeren Companies, wie jetzt zum Beispiel auch Urban Sports Club etc. zusammen, die machen natürlich alles im Marketing. Ne? Also kannst davon ausgehen, die machen Events, die machen Field Marketing. Und da ist natürlich super schwierig, dann zu sagen, was jetzt konkret auf Paid Social zurückzuführen ist. Am Ende muss ich das Gesamtkonstrukt tragen. Ne? Wenn du alle Marketingausgaben gegenrechnest gegen den New ARR oder Revenue, das sollte am Ende eine gute, sinnvolle, gesunde Zahl haben, die deinen Zielen entspricht. Was wir machen, um konkret zu verstehen, wie impactful auch Paid Social ist, ist eben gerade die Self-Reported Attribution. Also bei den Demos sollte sich dann schon definitiv zeigen, wenn die fragen, woher kennst du uns, dass mehr LinkedIn erwähnt wird als davor. Mhm. Oder auch wenn ein SDR fragt, hey, du hast jetzt Internet angegeben, als woher du uns kennst, das ist ein bisschen unspezifisch, passiert auch, ja. Dann sollte ich fragen, hey, weißt du vielleicht noch, wo genau im Internet du von uns gehört hast? War das ein Blogpost? War das irgendwie in einer Pressemitteilung? War das vielleicht auf LinkedIn etc.? Und dann eine Sales-Reported Attribution nachtragen, was übrigens meiner Meinung nach ein Mandatory Field sein sollte auch. Für die ganzen SDRs. Und dann kann ich, und wenn ich das noch ein bisschen weiterspinnen möchte, und das empfehlen wir auch, das sind sogenannte Post-Purchase-Custom-Interviews, dass ich quasi gerade die gewonnenen Kunden nochmal nach dem Abschluss in den Call hole und quasi die Customer-Journey durchgehe und frage, hey, wo war das erste Mal, wo du von uns gehört hast? Was war der Touchpoint, der den größten Impact hatte? Welcher Touchpoint war so der dir bis heute nicht aus dem Kopf geht, ne? Wo du sagst, wow, krass. Und da so die ganz konkreten Fragen, und das kann ich auch systematisieren, indem ich immer die gleichen Fragen stelle, die ausfülle und mit einem guten RevOps-Setup diese qualitativen Antworten dann so konsolidiere und einordne, dass sich dann ein quantitatives Ergebnis auch draus ergibt in einem Reporting.
Super spannender, systematischer Ansatz, Tim. Bin ich dir sehr zu Dank verpflichtet, dass du das hier mal aufgezeigt hast. Ich glaube, wir haben sehr viele Impulse gegeben für GründerInnen, die über Paid Social nachdenken, ob man es machen soll, wie man es machen soll und vor allen Dingen, wie man eine messbare Systematik hinbekommt. Dafür an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön. Es war super spannend, auch für mich als jetzt nicht Marketeer, da ein bisschen tiefer reinzugehen. An der Stelle vielleicht auch der Hinweis, wer jetzt angefixt ist und sagt, hey, das ist super spannend, das könnte für uns gut funktionieren. Wir in unserer ESG-Firma werden es jetzt auf jeden Fall machen mit euch, Tim. Ja, also mich hast du überzeugt. Tim hat einen eigenen Podcast, der sehr, sehr hörenswert ist, wenn ihr euch mit den Themen intensiver beschäftigen wollt und auch super viel sehr, sehr guten Content, den ihr online auf LinkedIn, aber auch über andere Kanäle konsumieren könnt, kann ich nur stark empfehlen. Tim, an der Stelle erstmal danke von mir. Hast du berühmte vorletzte Worte, bevor es natürlich noch eine sehr starke Empfehlung von dir gibt?
Ja, also eigentlich möchte ich mich nur bedanken bei dir für alles, was du tust, auch fürs ganze Ökosystem hier im deutschsprachigen Raum. Bist eine große Inspiration. Ich nehme sehr viel auch von dir mit und freue mich jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit habe, da auch ein bisschen aus meiner Welt irgendwie mitzuteilen, ob das jetzt irgendwie in einem Live-Podcast ist, den wir auch schon mal gemacht haben, bei einem Dinner, ob das jetzt hier ist oder auch demnächst wieder auf der Artist-Stage, wenn ich wieder über genau die oder auch ähnliche Themen sprechen darf. Von dem her einfach ein Danke und hat mir mega viel Spaß gemacht, wie immer, Julius. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Vielen, vielen Dank für die lieben Worte, Tim, weiß ich sehr zu schätzen. Fast bis zum nächsten Mal. Wir brauchen noch eine gute Restaurantempfehlung von dir für Hamburg. Es muss kein Restaurant sein, es kann auch die Pommesbude an der Alster sein oder die Fischbude, aber wo sollten unsere Artisten unbedingt mal hingehen, wenn sie in Hamburg was Leckeres essen wollen? Kann Frühstück sein, kann Mittag sein, Abendessen, was dir ganz spontan in den Kopf kommt, wo man dich also trifft.
Ich würde sagen, da habe ich was Gutes und das ist ein mega geiler Name, das heißt The Morgenmuffel.
Okay.
Und lachst du so, weil das auf dich zutrifft, oder?
Ich überlege gerade, ich fahre am Wochenende auf ein Festival. Ich würde da wahrscheinlich am Montag direkt mal vorbeikommen, weil ich kann mir vorstellen, wie ich mich am Montag fühlen werde. Daher lache ich ein bisschen, ja.
Ja, es ist so ein Brunch Place und ist in Eppendorf. Man kann draußen sehr gut sitzen als auch drin. Top Essen und ich liebe ja generell irgendwie am Wochenende entspannt brunchen zu gehen. Deswegen, das ist meine Empfehlung für heute.
Ganz lieben Dank dafür. Wir freuen uns auf dich beim Artist Summit am 10. Oktober, Tim. Wünsche dir einen erfolgreichen weiteren Tag und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, mein Lieber.
Dankeschön, dir auch.
Ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Zuhören und an dieser Stelle immer die Aufforderung und der Wunsch an euch, schickt uns euer Feedback, schickt uns Verbesserungsvorschläge oder Wünsche nach Gästen. Wir freuen uns über jede Nachricht. Worüber wir uns noch freuen ist, wenn ihr natürlich dabei seid zum Artist Summit am 10.10. in Berlin, zusammen mit 499 anderen FounderInnen und CXOs, 125 der weltweit besten SaaS-Investoren, 80 Masterclasses und Workshop wird es geben zu Go-to-Market-Themen, zu kapitaleffizientem Wachstum, zu Fundraising und vielen, vielen mehr. Und darüber hinaus über 30 Satellite-Events in der Woche vom Summit. Das heißt, Berlin wird Software atmen. Hier wird jeder sein, der in der zentraleuropäischen Szene in Software was macht. Wir freuen uns super, wenn ihr dabei seid. Schaut auf die Seite, holt euch eines der letzten Tickets. Und jetzt wünsche ich euch eine herrliche Restwoche, fröhliches Bauen und viel Erfolg. Wir hören uns hier an gleicher Stelle wieder nächsten Dienstag. Bis dahin, der Julius. Ciao.